fortgeschritten. Wir starten gleich. Herzlich willkommen, Frank Ochsen, Fraktionschef BSW, LPK vor dem Plenum. Mein Text habe ich fertig aufgesagt. Wer möchte die erste Frage stellen? Henry.
Nee, was kannst du?
Ich kann es.
Ja, dann mach bitte.
Herr Ochsen, es stehen ja jetzt wieder Wahlen an zum nächsten Plenum. Und die AfD sagt jetzt, wir machen jetzt keine Verbindung mehr zwischen den verschiedenen Wahlen, sondern wir nehmen jede Wahl einzeln. Weiß das BSW schon, wie es sich verhalten möchte? Erstens mal bei der Wahl vom Vizepräsidenten. Und was halten Sie davon, dass die AfD nun sagt, die Kandidaten für die Wahlausschüsse sollen sich bitte bei uns in der Fraktion vorstellen?
Gut, ich fange mal beim letzten an. Ich hoffe, ich bin zu verstehen. Ich habe noch etwas Probleme nach der Grünen Woche in Berlin, die sehr anstrengend war. Aber ich gebe mir mal Mühe, dass Sie mich auch verstehen können. Also was die Wahlausschüsse angeht, haben wir den Wunsch der AfD entgegengenommen, dass sich die Kandidatinnen und Kandidaten nochmal vorstellen mögen. Und haben dafür heute 14 Uhr im Justizausschuss das Format angeboten. Da wäre sowas problemlos möglich. Ich habe aber gehört, vorgestern, dass die AfD dieses Verfahren nicht unterstützt und so möglicherweise wieder die Wahl nicht laufen wird nächste Woche. Das muss man noch abwarten. Die Veranstaltung dann findet erstmal statt und da muss man schauen, wie die AfD damit umgeht. Zu dem anderen, ich berichte natürlich jetzt nicht aus einer internen Fraktionssitzung, aber Sie können sich vorstellen, nach den Dingen, die die Woche passiert sind, gibt es in der Fraktion kaum oder fast gar keine Lust, Jens Kotter zum Vizepräsidenten zu wählen. Das war möglicherweise auch ganz gezielt gesetzt in Ihre Klientel hinein. Das können Sie so machen, aber wenn irgendjemand überlegt hat, ob vielleicht die AfD einen Vizepräsidenten bekommen sollte, dann hat sie sich, glaube ich, in dieser Woche endgültig disqualifiziert.
Sie sagen, es gibt kaum Lust in Ihrer Fraktion. Im Umkehrschluss würde das bedeuten, es gibt doch den einen oder anderen, der damit liebäugelt, Kotter zu wählen.
Naja, wir haben eine ganz deutliche Ablehnung, aber ich habe natürlich jetzt erstens nicht jeden abgefragt. Ich werde auch niemanden zwingen, mir irgendwas zu erzählen. Ich würde jetzt nicht für jeden Einzelnen die Hand ins Feuer legen, aber er braucht ja ein paar Stimmen und die werden mit Sicherheit nicht von uns kommen.
Sie haben keine Probeabstimmung gemacht, das hatten Sie ja, glaube ich, schon mal bei anderer Gelegenheit versucht.
Nein, haben wir diesmal nicht gemacht.
Dann nochmal kurze Nachfrage zu dem Thema Richter-Staatsanwaltswahlausschuss. Wenn jetzt dieses Format im Justizausschuss nicht auf Anklang stößt, Sie würden aber Ihre Kandidaten nicht in die Fraktion schicken zur AfD und sagen, dann stellt euch doch vor.
Das würden wir sicher die Kolleginnen und Kollegen fragen. Wir haben ja im Prinzip immer gesagt, wenn jemand damit kein Problem hat, kann er sich auch in der AfD-Fraktion vorstellen. Hatte damals ja quasi bald auch gemacht. Also insofern stand die Frage nicht, weil wir hier nicht aus der Koalition ausscheren wollten. Das kann sein, dass sich die Frage dann nochmal stellt, aber jetzt nicht für dieses Mal.
Sie haben eben schon so in einem Halbsatz gesagt, nach den Dingen, die die Woche passiert sind, haben dann den sicherlich auf den X-Post von Herrn Kotter angespielt. Mit Herrn Sellner. Mit Herrn Sellner war einer der führenden Rechtsextremisten Europas hier auf Einladung der AfD im Landtag. Wie blicken Sie auf die Geschichte?
Ja gut, wir hatten gestern ja diese beiden denkwürdigen Veranstaltungen zu Gedenken der Holocaust-Opfer. Ich war bei beiden Veranstaltungen dabei. Und vor diesem Hintergrund versteht man überhaupt nicht, was die AfD da macht. Aber vielleicht ist das auch bezeichnend für das Menschenbild, was sie da hat. Vielleicht war es auch ganz gezielt so gesetzt. Wir finden das unglaublich. Das ist also eine Brüskierung der Opfer. Und das hat sicher auch was dazu beigetragen, dass wir uns jetzt in der Vizepräsidentenwahl relativ eindeutig oder sehr eindeutig positionieren. Also wir verurteilen das aufs Schärfste. Geht eigentlich gar nicht, ob es jetzt Zufall war oder ob es gezielt gesetzt ist. Muss die AfD beantworten.
Ludwig?
Dann hat es ja in Ihrer Fraktion immer mal die Diskussion gegeben, eventuell auch mal ein bisschen kommoder zu sein und Anträge der AfD in einen Ausschuss zu überweisen. Gibt es ja Stimmen in Ihrer Fraktion, die da ja ganz, sagen wir mal, zumindest das nicht schlecht finden. Hat denn die Situation diese Woche mit Herrn Sellners Besuch hier, mit Herrn Kotters X-Post, die Stimmungslage in Ihrer Fraktion da jetzt etwas verändert? Oder ist das nach wie vor ein Diskussionsthema und sagt, ja, wir könnten uns auch mal vorstellen, so einen Antrag in einen Ausschuss nur zu verweisen?
Also der Eindruck, das wird die AfD-Anträge nicht überweisen, weil sie von der AfD kommen, der ist einfach falsch. Wir schauen uns jeden einzelnen Antrag an. Ich kann es für meine Bereiche darlegen, sie hatten es nicht verdient, in die Ausschüsse überwiesen zu werden, weil sie fachlich sehr fragwürdig waren, oftmals mit fehlerhaften Zahlen. Es gab also keinen Grund, diese zu überweisen. Ich komme gerade aus der Fraktionssitzung. Wir gehen gerade die Plenar, die Tagesordnung durch, der Plenarsitzung nächste Woche. Da gibt es durchaus auch wieder 2, 3, 4 Tagesordnungspunkte von der AfD, Anträge, die wir jetzt nicht kennen, die aber vermuten lassen, dass sie von uns ganz genau angeschaut werden müssen. Und natürlich gibt es die Diskussion gerade von den Fachleuten bei uns in der Fraktion, die sagen, ich kann das draußen an jemanden erklären. Wenn es einen guten Antrag gibt, der nachvollziehbar ist, dann müssen wir darüber ernsthaft reden, dass der zumindest in den Ausschüssen behandelt wird. Also insofern haben Sie völlig recht. Das ist eine Diskussion, die führen wir seit einem halben Jahr. Ich sage mal, andersrum ist es bisher immer gelungen, eine Begründung zu finden, warum diese Anträge aus fachlichen Gründen nicht überwiesen werden können. Deswegen habe ich am letzten Mal im Plenum auch gesagt, legen Sie doch einfach mal vernünftige Anträge vor, dann reden wir darüber ernsthaft. Und wenn das jetzt sich herausstellen sollte, dass die Anträge so sind, würden wir ernsthaft darüber reden, dass wir diese auch in den Ausschuss oder in die Ausschüsse überweisen. Das ist so.
Jetzt sind Sie ja nur ein Teil einer Dreierkoalition. Diese Gespräche führen Sie in der Fraktion. Das besprechen wir ja hier in schöner Regelmäßigkeit immer mal wieder. Kollege Kenzer fragte gerade, ob sich die Sichtweise in der Fraktion geändert hat. Das ist offenbar nicht der Fall. Jetzt sagen Sie wieder, wenn es gute Anträge gibt, kann ich das draußen keinem erklären. Aber Sie müssen es zumindest Ihren Koalitionspartnern in irgendeiner Form erklären.
Na gut, ich glaube, da hat eher die SPD ein Problem, nicht wir.
Die ist doch noch in der Koalition, oder?
Bis jetzt, ich habe nichts anderes gehört.
Ich auch nicht, deswegen frage ich.
Aber Herr Liebscher kommt ja dann noch. Also insofern, das ist, glaube ich, ein Problem, was die SPD hat. Aus fachlichen Gründen sind wir der Auffassung, gute Anträge müssen in den Ausschüssen behandelt werden. Die SPD sieht es anders. Da haben wir einen Punkt, da haben wir einen Konflikt. Aber ich habe vor, ich glaube, das war im November voriges Jahr, auch meinen Mitgliedern, unseren Mitgliedern bei BSW versprechen müssen, die das natürlich sehr stark bewegt, dass wir uns die Anträge genau anschauen, und hatte gemutmaßt, dass wir im nächsten halben Jahr, also wir haben dann jetzt noch ein Vierteljahr übrig, auf jeden Fall Anträge in die Ausschüsse überweisen werden. Und Sie haben wahrscheinlich mitbekommen, dass auch bei den AfD-Anträgen Sonderplenum es wirklich eine große Anzahl von Mitgliedern gab, die von uns verlangt haben, dass wir denen zustimmen im Plenum. Da ging es nicht um Ausschussüberweisung. Also die Gemengelage ist uns voll bewusst, und insofern müssen wir auch unsere Mitglieder mit im Auge haben. Also so easy peasy, wir halten uns mal an das, was die SPD da möchte. So einfach funktioniert es nicht. Wir müssen in beide Richtungen arbeiten. Wir müssen den Koalitionsfrieden bewahren, das ist keine Frage. Das möchten alle in der Fraktion, aber wir haben natürlich auch eine Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern. Das ist ein Spannungsfeld, das ist auch nicht ganz einfach, aber im Prinzip habe ich ja nicht nur Verantwortung in eine Richtung.
Aber ich muss mir das so vorstellen, also oder anders gefragt, wie ist es bei Ihren Mitgliedern? Freies Mandat, das ist bei Ihren Mitgliedern aber bekannt, oder muss dann mal nochmal nachgeschult werden?
Nein, deswegen haben wir dann ja uns im Sonderplenum auch so verhalten, wie wir es getan haben. Aber nochmal, wir sind Dienstleister der Partei. Manchmal kommt es bei manchen nicht so richtig an, so nach dem Motto, wir sind doch die Krone des Ganzen. Nein, souverän ist die Mitgliederversammlung, sind die Mitglieder, die haben sich an Landesvorstand gewählt. Und wir als Fraktion sind ein Dienstleister, und insofern sollten wir doch das, was die Basis mit uns besprechen möchte, auch ernst nehmen. Und dazu gehört dem, dass wir einen anderen Umgang mit AfD-Anträgen pflegen sollen.
Sie sind auch Dienstleister des Bundesvorstandes?
Nein, aber die Frage zielte darauf ab, inwieweit zu erwarten ist, dass sich das Verhältnis, was bisher nicht ganz einfach war für eine junge Partei, verbessern wird. Da kann ich Ihnen mitteilen, wir haben vor 3 Wochen ja die Klausur gehabt mit den anderen beiden Landtagsfraktionen Sachsen und Brandenburg, da war der Bundesvorstand auch anwesend. Wir setzen große Hoffnung auf den neuen Generalsekretär Oliver Runert, der hier eine völlig andere Position einnimmt, der es auch dort betont hat. Wenn wir es nicht endlich schaffen, die Dinge, die wir in Thüringen erfolgreich als Partner einer Koalition auf der Habenseite haben, dass wir die verkaufen als etwas Positives für die Gesamtpartei, dann kriegen wir bei den anstehenden Wahlen sicher Probleme. Also wir hoffen, dass da auch im Bundesvorstand, im neuen Bundesvorstand, ein Umdenken erfolgt. An uns soll das nicht liegen. Also da gibt es deutliche Zeichen, dass sich das Verhältnis zwischen Bundesvorstand und uns hier in Thüringen deutlich verbessern wird.
Simone?
Ich will noch mal zu dieser Antragsüberweisung kommen. Wo haben Sie denn Zähne knirschend irgendwas von der AfD nicht in den Ausschuss überwiesen oder andersrum gefragt? Was ist denn quasi das, wo sind die Themen Ihrer Parteibasis, deren Dienstleister, als deren Dienstleister Sie sich verstehen, die Sie bisher quasi damit geblockt haben, weil nicht Ausschussüberweisung? Woran entzündet sich das denn?
Man kann es, glaube ich, sehr gut deutlich machen an den 6 Gesetzesinitiativen der AfD Ende vorigen Jahres. Da habe ich natürlich dann auch mit den Staatssekretärinnen und Staatssekretären darüber gesprochen, dass sie das zunächst einmal juristisch prüfen, ob das überhaupt so geht, wie sie es machen. Und bei all diesen 6 Anträgen wurde uns von den Juristen gesagt, geht so überhaupt nicht. Sehr gravierende Fehler, auch juristische Fehler. Und so machen wir das eigentlich mit jedem Antrag und in den Teilen, in denen ich zuständig bin, ob das jetzt die Fischfauna ist, ob das der Wolf ist, ob das andere Naturschutzthemen sind, die gehören eigentlich in den Ausschuss. Das gibt es ja auch Anträge von der AfD im Ausschuss, dass man das ins Plenum zerrt. Bei der Tagesordnung, die wir haben, zeigt natürlich, dass man das auch darauf anlegt, die Opferrolle dort wieder zu haben. Und insofern steht aber meine Zusage, wenn es einen guten Antrag gibt, wird er auch überwiesen.
Ja, aber Sie haben sich meine Frage beantwortet, Herr Augsten. Also woran entzündet sich denn diese Diskussion, dass Sie jetzt so darauf dringen, jetzt geht es ja sogar schon um Gesetze, also Anträge der AfD in den Ausschuss, den zuständigen jeweils zuständigen Ausschuss zu überweisen. Was ist denn da quasi innerparteilich beim DSW quasi, es muss sich ja nur um Themen entzünden. Ist doch sicher keine so extrem abstrakte Diskussion.
Ja gut, ich habe natürlich jetzt in den letzten Vierteljahren mehrmals erlebt, dass, denke ich an den linken Antrag, damals zur Friedenspolitik, denke ich an die AfD-Anträge, jetzt dazu im Sonderplenum, dass die Mitglieder draußen und die Unterstützer dazu neigen, diesen Antrag für sich zu betrachten und sagen, ist doch toll, ist doch genau das, was wir schreiben. Sie sehen aber nicht den Gesamtkontext. Wir haben damals, als der linke Antrag im Landtag war, auch AfD-Anträge gehabt. Und dann überlegt man natürlich als Fraktionsvorsitzender, wie geht man damit um? Wenn wir den linken Anträgen, wenn wir denen zugestimmt hätten oder Ausschussüberweisung beantragt hätten, hätten wir mit den AfD-Anträgen auch anders umgehen müssen. Und das ist natürlich das, was ich draußen, das ist kein Vorwurf, wo ich den Leuten draußen sage, ihr dürft nicht immer nur diesen Antrag auf den Tisch nehmen und euch den angucken und euch da ein Urteil bilden, sondern das muss natürlich im Gesamtkontext der Diskussion eingebettet werden. Und so ist es jedes Mal eine sehr spannende Diskussion, die ist auch oftmals sehr hart. Aber bis jetzt sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es bei den Anträgen nicht gereicht hat, sie zu überweisen.
Da wir ja unter uns sind, Herr Augsten, hier, also Sie hätten diesem Antrag eigentlich zustimmen müssen, der Linken. Das sagen Sie heute. Und Sie haben sich der Koalitionsdisziplin gebeugt.
Das hat mit Koalitionsdisziplin nichts zu tun gehabt. Wir haben hier
Aber Sie haben gegen Ihre Überzeugung, gegen diesen Antrag
gestimmt? Nein, wenn ich jetzt da draußen als jemand, als Mitglied oder als Unterstützer diesen Antrag durchlese, und mich nicht sehr mit der Thematik beschäftige, dann sage ich, ist doch genau das, was wir eigentlich wollen. Wir haben ja nicht umsonst unseren besten Referenten darauf angesetzt. Er soll das checken und er hat vor 4 Punkte rausgearbeitet, warum diesem Antrag nicht zuzustimmen ist. Und das war mit Sicherheit jemand, der sehr viel Nähe auch zum Bundesvorstand hat zum Beispiel. Und trotzdem hat er gesagt, können wir nicht zustimmen, es gibt fachliche Probleme mit diesem Antrag. Und insofern haben wir den damals auch zu Recht abgelehnt.
Simone?
Noch eine Nachfrage. Sie haben ja 2 Punkte genannt. Einerseits wollen Sie gute AfD-Anträge in den Ausschuss überweisen, andererseits wollen Sie den Koalitionsfrieden offenbar bewahren. Wie soll das gehen? Wenn die SPD das nicht möchte, gibt es dann 2 Koalitionäre, die so agieren und einer, der anders agiert? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, Sie werden ja mitbekommen, dass es ein Dauerthema ist, seit einem halben Jahr zwischen den 3.
Aber so dezidiert haben Sie noch nicht gesagt, wie überweisen die jetzt?
Das sage ich jetzt, das habe ich schon mal gesagt. Und das weiß auch Herr Liebscher. Und da muss man die Reaktion abwarten. Ich glaube nicht, dass daran die Koalition zerbrechen wird.
Wir werden nicht gleich fragen. Polizeiaufgabengesetz, Herr Augsten, steht ja auch mit auf der Tagesordnung. Wie blicken Sie darauf? Wie verhält sich Ihre Fraktion? Wo sind Sie bereit, Kompromisse einzugehen, um die 45. Stimme noch zu sichern? Irgendwann nach der ersten Lesung, dann vor der zweiten?
Na gut, Sie kennen ja unseren Innenexperten Sven Künzel, der nicht nur aus dem Bereich kommt, sondern auch sehr genau hinschaut, was für uns als BSW geht und was nicht geht. Wir sind also noch lange nicht so weit, dass wir damit CDU und SPD fertig sind. Also wir haben selber noch Diskussionsbedarf. Das wird dann im Koalitionsarbeitskreis auch erfolgen. Und dann kommt natürlich die große Herausforderung, wo kriege ich mal die 45. Stimme her? Aber da sind wir natürlich weit weg von dem, was wir jetzt mit den beiden Koalitionspartnern noch zu besprechen haben.
Was haben Sie noch zu besprechen? Wo gibt es inhaltliche Punkte? Dissens?
Naja, das sind Dinge, die im Koalitionsarbeitskreis ablaufen, darüber rede ich jetzt nicht. Aber Herr Künzel hat da noch Vorstellungen. Man muss schauen, wie weit man da gehen kann als BSW. Aber das, was nachher die Linke angeht, ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, weil die Linke natürlich viel weiter weg ist von dem Entwurf als wir. Ich glaube, dass die Dinge, die wir uns noch wünschen, dass die verhandelbar sind. Aber die Frage ist berechtigt, wie kriegen wir die 45. Stimme? Und das hat aber nachher mit dem Verhältnis BSW zu den beiden anderen Koalitionsfraktionen nichts mehr zu tun. Aber Sie haben recht, ist eine große Herausforderung.
Ja. Noch ganz kurz zum Bürgerbeauftragten, also oder der Bürgerbeauftragten, die jetzt eventuell gewählt wird nächste Woche. Die CDU-Jugend hat ja das Amt generell in Frage gestellt. Brauchen wir nicht sagen, dort heißt es ja, jeder Landtagsabgeordnete ist eigentlich ein Bürgerbeauftragter. Aus Ihrer Sicht, warum braucht es denn den Bürgerbeauftragten?
Also, ich weiß nicht, wie oft ich mit den Bürgerbeauftragten der letzten Perioden zu tun hatte. Ich bin ja nun wirklich auch von Anfang an seit der Wiedervereinigung unterwegs politisch und mein erster Rat ist immer, wenn es Unzufriedenheit zu Verwaltungshandeln gibt. Also es gibt immer so eine Kaskade, fangt mit dem Bürgerbeauftragten an, dann Petitionsausschuss und dann kann man eventuell vor das Gericht ziehen, wenn man nicht zufrieden ist. Und ich habe unglaublich gute Arbeit von Bürgerbeauftragten erlebt. Und ich weiß auch, dass die Arbeit sehr erfolgreich ist. Ich kann mich an viele Dinge erinnern, wo der Bürgerbeauftragte tatsächlich die Lösung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger herbeigeführt hat. Das kann ein Abgeordneter gar nicht leisten. Erstens hat er noch einen Stab hinter sich, juristisch immer völlig sauber unterwegs. Und genau die Spielräume herauszufinden oder zu nutzen, die einer Verwaltung in einem Haus nicht bereit ist, mal zu durchdenken oder überhaupt vielleicht mal in Angriff zu nehmen, ist, glaube ich, die Stärke des Bürgerbeauftragten. Ich finde, und das trifft natürlich auch von Herrn Herzberg zu, dass der Bürgerbeauftragte einen super Job gemacht hat. Und die Erfolgsquote, die da vorliegt, ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass wir dieses Amt dringend brauchen. Und Sie wissen, Sie kennen die Berichte, die Anfragen der Bürgerinnen und Bürger nehmen zu. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wenn die alle im Petitionsausschuss landen würden, was das für uns bedeuten würde. Also da wackele ich überhaupt nicht, dieser Bürgerbeauftragte macht nicht nur Sinn, er wird vielleicht sogar noch wichtiger in Zukunft.
Haben Sie ein gutes Gefühl, dass das klappt nächste Woche mit der Wahl?
Sie wissen, dass wir hatten natürlich einen ganz schlechten Start, ich weiß nicht, ob Herr Otto hier ist, einen ganz schlechten Start, weil natürlich ich mich die ganze Vorwoche bemüht habe, die beiden Koalitionspartner zu bitten, doch bitte keine Namen rauszugeben, weil es sich natürlich gehört, dass erstmal die Fraktionen informiert werden, die MDLs, weil sie am Ende die Entscheidung treffen müssen, dass es nachher schiefgegangen ist. Es ist wirklich ärgerlich, hat auch bei mir in meiner Fraktion ja für Verschnupftheit gesorgt. Es ist nur so, wie es ist.
Da hat nur Herr Otto nichts mit zu tun, das muss ich jetzt mal zur Ehrenrettung des Kollegen sagen. Der hat einfach nur berichtet.
Gut, egal wo es her hat. Wie gesagt, ich werde bei uns ist mittlerweile bei den Signalgruppen alles noch dabei ist. jedenfalls, okay. Frau Democh hat sich heute vorgestellt in den Fraktionen. Ich habe bisher Reaktionen bekommen, die sagen, super Kandidatin. Sie war natürlich vorher nicht bekannt, aber ich will dazu sagen, dass wir einen sehr bekannten Kandidaten der im Zuge von Brandenburg dann abgesprungen ist. Das ist auch verständlich, dass dann vielleicht nicht jeder auf BSW-Ticket heute in der Öffentlichkeit dargestellt werden möchte. Also wir sind jetzt so ein bisschen in zeitlichen Schleudern gekommen, deswegen mit Frau Democh haben wir eine super Kandidatin und die Signale, die ich bisher habe, lassen darauf hindeuten, dass das auch klappt nächste Woche.
Weil wir quasi noch eine halbe Minute haben, Herr Augsten. Ihre Finanzministerin, Frau Wolf, oder Ihre Landesvorsitzende, die Finanzministerin, stellvertretende Ministerpräsidentin, Frau Wolf, mahnt ja allenthalben zur Sparsamkeit und genau hingucken bei Verbeamtung. Die Landesregierung hat jetzt relativ schnell 3 Staatssekretäre, vielleicht sind es sogar 4, das entscheidet sich noch, auf Lebenszeit vorbeamtet, kurz nachdem dieses eine Jahr Mindestprobezeit abgelaufen ist. Wie verträgt sich das mit dem, was Frau Wolf eigentlich als Finanzministerin immer sagt? Ich meine, die liegen ja jetzt doch noch eine Weile dem Steuerzahler dann irgendwann auf der Tasche. Wie finden Sie diese schnellen Verbeamtungen, Lebenszeitverbeamtung?
Das ist für mich jetzt eine sehr unangenehme Frage, weil ich bekannter Kritiker des Beamtentums bin. Ich habe es 93 aktiv abgelehnt, verbeamtet zu werden. Ich bin jetzt Rentner, ich habe 1.500 weniger als Leute, die als Sachbearbeiter oder Referent unter mir gearbeitet haben und verbeamtet waren. Das habe ich aber damals gewusst. Also ich finde das gesamte System ziemlich aus der Zeit gefallen. Und deswegen kritisiere ich alles, was in dem Bereich läuft. Ich bin da sehr bei denen, die sagen, Feuerwehr, Polizei, Justiz, das sind sicher Bereiche, in denen man sich das nicht anders vorstellen kann. Aber alles andere, was da in Thüringen läuft, das geht bei den Lehrern los, wird nicht mehr finanzierbar sein in Zukunft. Also was das für Thüringen bedeutet, in 15, 20, 30 Jahren haben damals Diezel und Voss aufgeschrieben. Und eigentlich ist es schlimmer gekommen, als wir uns das damals vorgestellt haben. Aber es ist eine persönliche Meinung. Die Fraktion hat dazu keine Meinung. Wir haben darüber heute nicht gesprochen. Ich persönlich finde es ausgesprochen kritisch.
Herr Ochsen, vielen Dank. Und bis zum nächsten
Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann bei voller Stimme wieder.
Wieder bei voller Stimme, aber Sie haben ja schon eine stabile Stimme.
Alles klar. Dann tschüss.